Genau, wir wollen eintauchen in den Bibeltext von Paulus und bei stillen Zeit daheim. Beim Bibellesen bin ich so dran gewesen, in 1. Korinther 12. Und dann habe ich das so gelesen und dort steht so, die wissen so, die verschiedenen Geistesgaben und so. Und ich dachte, nein, der Text, den habe ich mal für später auf. Dann habe ich zurückgeblättert zu 1. Korinther 11. Und dort steht schon so, ja, Mann und Frau im Gottesdienst, die Frage der Kopfbedeckung. Und darum schauen wir heute nicht den Text an, haben wir den aufgehoben für später einmal. Vielleicht irgendwann würde ich dazu kommen, aber heute geht es um etwas anderes. Und zwar um 1. Korinther 10, um das Thema Versuchung. Und heute wollen wir anschauen, ja, was Versuchungen eben sind, wie sie uns auch ablenken vom Ziel. Und Jesus sei Dank gibt es auch einen Ausweg aus diesen Versuchungen raus. Ihr dürft gerne alle aufschlagen, hilft mir aber zu folgen bei Predigt. Wenn ihr heute aufschlagen, in 1. Korinther 10, und ich lese die Verse 1 bis 13, den ganzen Abschnitt. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule, und alle durchquerten sie das Meer, sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab. Und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, sodass er sie in der Wüste umkommen ließ. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Jetzt werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stieres. Man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und dann wurde wild und zügellos getanzt. Auch auf Hurerei sollen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie auch von Schlangen gebissen wurden und starben. Hütet euch auch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen. Denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung oder Versuchung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auf einem Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Vielleicht hat er im ersten Moment gedacht, ja, was hat es jetzt so mit Versuchungen und Prüfungen und so zu tun? Es ist schon ein komplizierter Text, aber wir wollen doch wirklich da eintauchen und genauer betrachten, was der Text eben uns zu sagen hat. Und wenn wir damit starten, mit dem Text im ersten Vers, sehen wir, ihr dürft nämlich nicht vergessen, dass das Ganze passiert ist mit dem Volk Israel. Aber jetzt fragen wir uns, wieso? Wieso ist das jetzt dem Paulus wichtig, dass er das nochmal erzählt? Die Geschichte haben doch die Korinth sicher schon kennt. Und dann hilft es uns, wenn wir den Kontext anschauen von diesem Text. Und zwar zwei Kapitel vorher, in 1. Korinther 8, geht es darum, dass in Korinth, in dieser Gemeinde, Christen waren. Die haben Fleisch gegessen, das Gott so geopfert war. Und es hat andere Christen in dieser Gemeinde, die haben gefunden, oh, das geht ja nicht. Das Fleisch ist ja Gott so geopfert. Und für sie war das eine richtige Versuchung, auch fast etwas, das einfach unangemessen ist. Und die acht so freien Korinther-Christen, die das gegessen haben, die haben gefunden, nein, keine Versuchung, keine Prüfung kann uns etwas anhaben. Wir wissen genau, das Fleisch, das ist nicht unrein, auch wenn es Götzenkopfert ist, mit dem Fleisch kann passieren, was will. Wir können das essen, es ist ja schließlich nur Fleisch. Und es ist fein. Und wir sehen, dass der Paulus dann sagt, ja, es kann schon so sein, dass wir das Gefühl haben, die Prüfungen, die challengen uns nicht, die fordern uns nicht raus, aber um die Liebe zu unseren Mitgeschwistern im Glauben, zu unseren Leuten in der, also zu unseren Mitgeschwistern im Glauben, dürfen wir auf Sachen verzichten. Und zwar steht in 1. Korinther 8, Vers 13 dann, um diesen Punkt zusammenzufassen, Mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Genau, also es kann daran sein, dass man auf seine Rechte verzichtet, auch wenn es ihm selber vielleicht nicht versucht oder nicht in eine Versuchung hineinführt. Okay, das ist jetzt so der erste Teil vom Kontext. Und dann geht es weiter, wo der Paulus eigene Beispiel bringt, auf was er verzichtet hat, auf welche Sachen er genau gesagt hat, er verzichtet darauf. Zum Beispiel verzichtet er darauf, dass er Geld bekommt oder Verpflegung bekommt, dass er predigt. Er hat auf das verzichtet, weil er ein Ziel hat. Und dann kommt sich für ein warum eigentlich man soll zum Teil verzichten. Oder wie man mit diesen Prüfungen soll umgehen. Der Paulus sagt, man soll verzichten, weil man auf ein Ziel zulaufen und weil man alles dem Ziel soll unterordnen. Und wenn wir in Versuchungen drin sind, dann sollten wir die erkennen und die eben unterordnen, unser Recht darauf zurückstellen und weiter auf das Ziel zulaufen. Er schreibt von dem Wettkampf, wo wir darauf zulaufen und von dem ewigen Sieg, den wir erreichen können. Und in das hinein, oder sie haben da die Versuchungen gehabt, sie sind da unterwegs, sie haben gemeint, sie sind stärker als all das, kommt jetzt das Beispiel. Kommt das Beispiel vom Volk Israel, wo auch in diesen Versuchungen, in diesen Prüfungen war und gescheitert ist, mal um mal. Es ist unsere Warnung, lesen wir da auch. Und wir, die schon Profis sind, da in der Geschichte vom Mose und dem Auszug nach der Predigtserie der Frühling, kommt es vielleicht alles so bekannt vor. Wir sehen, alle waren unter der Woche. Gott hat sie geführt. Die Woche, das war die Wochensäule, die mit ihnen unterwegs war. Und alle von den Israeliten, sie sind durchs Meer durchgegangen. Gott hat sie gerettet. Gott hat sie rausgerettet aus Ägypten. Wir lesen, alle sind in der Woche und im Meer auf den Mose getauft worden. Sie waren also ein Teil von dieser Gruppe, so wie wir heute auch taufen. Und man bekennt, wir sind ein Teil von diesem Leib. Wir sind neue Menschen. Und sie haben alle geistliches Essen gehabt, steht da, und geistlichen Trank. Es ist mega cool, wie der Paulus das also als Abendmahl so ein Stück weit braucht, dass Gott sie versorgt hat mit dem, was sie braucht haben, auch im geistlichen Sinn. Also wir sehen, okay, die Israeliten, die waren an einem mega guten Punkt. Gott hat sie, also ist mit ihnen gewesen, er hat sie begleitet, gerettet, er hat sie versorgt. Alle super Voraussetzungen sind gemacht gewesen, dass die Israeliten jetzt fehlerfrei, ohne in irgendeiner Prüfung zu versagen, durch die Wüste könnten durchmarschieren. Aber wir sehen, und das ist auch die eigentliche Warnung, wir sehen, und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, sodass er sie in der Wüste umkommen ließ. Ja, ist schon noch schockierend. Nach all diesen guten Voraussetzungen, die sie hatten, also perfekter Start, sind die meisten von ihnen in der Wüste zurückgeblieben. Die meisten haben das Ziel aus den Augen verloren und sie gescheitert. Ehrlich gesagt, ist noch grosszügig die meisten eng. Es waren zwei von denen, die wir lesen. Der Kaleb und der Josua, die am Ende der Wüste noch am Start waren. Und alle anderen sind abgelenkt worden von diesen Prüfungen und sind drinnen geblieben stecken. Und es war auch eine Warnung an Korinther, wie schnell es passieren kann, dass wir abgelenkt werden, dass wir auch vielleicht das Gefühl haben, wir sind so gut vorbereitet, wir haben doch alles, was es braucht, und gleich müssen wir immer wachsam sein. Und es ist auch für uns eine Warnung, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir jede Prüfung und Versuchung einfach so casual durchmarschieren, wegen ein Volk, das durchs Meer durchmarschiert ist. Nein, es kann sein, dass es uns verwünscht, die Prüfungen, und es ist jeden Tag eine neue Challenge. Und wir sehen fünf Felder von der Versuchung, oder so fünf Felder von der Prüfungen, die das Volk Israel durch ist gegangen. Und hier, der Paulus verwendet es hauptsächlich, um auf das Essen von Götzenfleisch einzugehen und verschiedene andere Sachen, die bei Korinth dran waren, die sie sicher sofort gewusst haben, was es für sie heisst. Aber ich habe euch die fünf Felder mitgebracht für die heutige Zeit und ich habe euch zusammengefasst aus Zeitgründen, weil es ist ja nicht ein Bibelabend, sondern eine Predigt. Wir sehen hier, nicht verlangen auf das Böse richten, ist der erste Punkt gewesen. Der zweite, keine Götzendiener werden, keine sexuelle Unmoral zulassen, nicht Christus herausfordern oder testen und nicht gegen Gott auflehnen, ihm Vorwürfe machen und murren. Und jetzt werde ich euch einladen, dass wir uns eine Minute Zeit nehmen und ihr könnt für euch selber überlegen, welche Versuchungen könnten wir heute begegnen, die hier noch einmal reinpassen in eines von diesen Feldern. Ihr könnt es für euch selber überlegen oder mit der Person, die neben euch hockt. Genau, wollt ihr uns doch eine Minute geben und denken wir doch darüber nach, wie das in heutiger Zeit eine Versuchung könnte sein, verschiedene Sachen, die uns versuchen könnten, die uns in Sünden führen würden, die in die Felder hineinpassen. Wir geben uns eine Minute Zeit. Yes. Kann ich da reden mit dem links und dem rechts? Genau. Ich hoffe, ihr habt ein paar Beispiele gefunden. Und ich möchte gleich kurz den Raum bieten. Hat etwas Beispiel, das ihr gerne sagen wollt, das in meinen Sinn kam? Also, es muss ja nicht das persönlich sein, aber hat etwas Beispiel, das ihr denkt, das würde ich gerne erzählen? Ganz kurz, also ein halber Satz.
Wir sind umzingelt von modernen Götzen.
Okay, ja, das stimmt. Hey, und die anderen, die könnt ihr doch auch mitnehmen und mal daheim vielleicht anhocken und überlegen, was fallen mir da auf für Sachen ein. Und ich glaube, es gibt auch viel mehr Felder, die uns in die Prüfungen führen können. Aber das sind sicher so ganz praktische Felder, die der Paulus gesehen hat und gesagt hat, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht dort reinrutschen. Und jetzt, nachdem wir alle traurig sind, dass wir immer Prüfungen werden haben und das Volk Israel nicht verstanden hat, wenn wir doch auch ein bisschen mehr zur Hoffnung wieder zurückkommen und ein paar Schritte anschauen, die uns helfen können bei den Versuchungen. Das Beste an. Genau, der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, der uns hilft, ist wachsam zu werden. Wir lesen nämlich in Vers 12 hier: Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Oder der Luther hat es so cool geschrieben: Darum, wer sich lässt dünken, er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Der, der denkt, hey, ich stehe so fest und bin so sicher und gerettet und tauft und nehme es Abendmahl, der soll doch auch aufpassen, das ist wirklich auch eine Warnung an uns. Und der Adam Clarke, ein Theologe, hat dazu geschrieben, der höchste Heilige unter dem Himmel kann nur so lange bestehen, wie er von Gott abhängig bleibt und im Gehorsam des Glaubens verharrt. Wer damit aufhört, wird in Sünde fallen, ein verfinstertes Verständnis und ein verhärtetes Herz bekommen. Wenn wir nun von Gott abhängig sind, dann gibt es nichts, was uns eigentlich daran hindern kann, dass wir in die Sünde hineinfallen. Und ich werde auch ein praktisches Beispiel erzählen, das in eines von diesen fünf Feldern von vorher passt, aus der heutigen Zeit. Ich werde euch nämlich eine Geschichte erzählen von einem Mann, er heisst Steven. Und er lebt auch noch. Der Steven, der ist so ein angenehmer, ein schicker Mann gewesen. Er hat in Dallas gewohnt, in Texas. Vielleicht hat er ein cooles Auto gehabt, ich weiß es nicht, aber sicher war er wirklich ein angenehmer Mann gewesen. Und der Steven, der hatte eine Freundin gehabt, die war so Anfang 20 gewesen. Und die zwei haben sich so datet und getroffen, so über mehrere Jahre hinweg. Und es hat aber ein Problem gehabt. Der Steven, der hatte eine Frau gehabt. Und der Steven hatte Kinder gehabt. Und der Steven ist eigentlich auch schon 70 Jahre alt. Der Steven, der hat eine Familie und ist fremdgegangen mit einer jungen Frau und über Jahre hinweg hat es niemand gemerkt. Und vielleicht bei solchen Geschichten kommen euch sofort andere Beispiele in den Sinn, wo ihr denkt, ah ja, die Geschichte, das habe ich schon viel gehört. Das ist die Geschichte, die mir dazu in den Sinn kam, weil, also es ist eben eine wahre Gegebenheit. Weil für mich ist der Steven nicht einfach irgendein Steven gewesen. Es ist der Steven Lawson und der Steven Lawson ist für mich in meinen Teenie-Jahren, das ist einer der prägendsten Prediger gewesen, die ich aber gehört habe. Der hat predigt wirklich, also da hat man richtig, also man hat Gott richtig können greifen und er hat manchmal predigt etwas predigen, so richtig Meta-Ebene, richtig wild, richtig cool, wirklich. Und er hat mich richtig geprägt, dann war mir ein Riesenvorbild, er war mein Lieblingsprediger gewesen. Ich habe gedacht, wenn ich je irgendwann auf einer Bühne stehe und predige, dann würde ich gerne, weißt du, nur so einen kleinen Abglanz von dem Werk, den Steven Lawson gemacht hat Und wenn es an meinem Lebensende nur so ein kleiner Abglanz ist, weil am Anfang, da kannst du eh nicht mithalten, aber ich habe mir gedacht, das wäre doch wirklich wunderbar. Wenn so predigt wird, dann würden doch die Menschen in Scharen in der Gemeinde Buße tun und umkehren. Und der Steven, das Vorbild, das so unantastbar ist geschonen, das Vorbild ist bei einer von diesen Versuchungen schwach geworden und hat eine junge Freundin gehabt. Und natürlich im Internet hat es dann sofort geheißen, ja, der Steven, mir ist schon gern gewusst, dass er einer von denen ist. Dann habe ich online gelesen, der Steven, der ist nicht mal Mitglied in seiner Kirche, ist er überhaupt Christ? Es geht aber so schnell, dass man dann die Leute abstempelt und verurteilt. Und über Monate hinweg hat sich der Steven nicht dazu geäußert zu diesem Thema und hat irgendwann einen Brief geschrieben, einen öffentlichen Brief, den ich daraus vorlesen werde. Mit einem zerbrochenen Herzen schreibe ich diesen Brief. Ich habe schwer gegen den Herrn, gegen meine Frau, meine Familie und gegen unzählige von euch gesündigt, indem ich eine sündige Beziehung mit einer Frau hatte, die nicht meine Frau ist. Es zerbricht mich zutiefst, dass ich meine Frau verraten und getäuscht habe, meine Kinder am Boden zerstört sind, ich den Namen Christi beschämt, seiner Gemeinde Schmach gebracht und vielen Diensten Schaden zugefügt habe. Allein ich trage die Verantwortung für meine Sünde. Ich habe meine Sünde vor dem Herrn, vor meiner Frau und meiner Familie bekannt und bin umgekehrt. Ich hasse meine Sünde, ich weine über meine Sünde und ich habe mich von ihr abgewendet. Ich befinde mich in intensiver seelsorgerlicher Begleitung. Ich wachse in der Gnade. Ich bin dankbar für die unverdiente Gnade Gottes im Evangelium, durch die er mir seine volle Vergebung schenkt. Noch einmal bitte ich euch um Vergebung. Und ich sage euch, es kann jeder treffen. Also wie der Steven, der hat ja nicht einfach so auf der Bühne geredet und ist irgendein Heuchler gewesen. Ich glaube, über Jahre hinweg, also er war ja auch Vollgas mit Jesus unterwegs gewesen. Und genau für uns gefallene Menschen und für uns Menschen, die immer wieder fallen, ist eben Jesus in die Welt gekommen. Ist Jesus gekommen, der jeder eine Versuchung für die Stange hat. Jesus hat für nichts angeklagt werden vom Teufel. Der Teufel versucht uns selber anzuklagen für die Schuld. Oder uns Teufel reinzutreiben. Aber Jesus allein ist der, der sündlos gelebt hat und jeder Anfechtung, jeder Versuchung, jeder Prüfung widerstanden hat. Und er hat an meiner Stelle und an deiner Stelle hat er die Last, die wir machen, die Schuld, die wir auf uns laden, dreht am Kreuz. Er hat die Strafe gesühnt, sagen wir. Er hat zahlt dafür mit seinem Leben. Und er ist treu und gerecht und vergibt uns, auch wenn wir wieder scheitern, auch wenn wir mit 70 scheitern, ist er da und vergibt uns. Und wenn wir uns fragen, wie tief können wir gefallen, wenn wir in einer Prüfung gescheitert sind, weil wir sie nicht erkannt haben und weil wir das Gefühl haben, wir sind sicher, dürfen wir wissen, wir können nie tiefer als in Gottes Hang, wenn wir als gestern unterwegs sind. Aber es ist wirklich eine Warnung, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Genau. Und uns hilft es auch, die Wahrheit aus der Bibel zu kennen. Jesus hat mit Bibelstellen geantwortet, wann er versucht ist vom Teufel. Das darf uns ein Vorbild sein. Und gerade auch über die Versuchung gibt es spannende Stellen. Zum Beispiel müsst ihr wissen, Versuchung an sich ist gar keine Sünde. Vielleicht denken manchmal auch, Versuchung, das ist schon so schlimm. Aber wir lesen in Jakobus 1,14: Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Also die Versuchung an sich ist noch gar nicht eine Sünde. Es verleitet uns dazu, wenn unsere menschliche Begierde auch dazukommt. Und dann kommt die Sünde auf die Welt. Und einer hat mal gesagt, so eine Missgeburt. Und es ist doch wirklich ein bisschen so. Es ist so schade, was da auf die Welt kommt. Aber die Versuchung an sich ist noch keine Sünde. Ich habe euch ein anderes Geschichtchen mitgebracht. Dort heisst es, in einem Süßwarenladen steht ein kleiner Junge neben einem Regal voller Süßigkeiten. Man könnte meinen, er überlegt gerade, sich ein paar Stücke in die Tasche zu stecken und einfach davon zu gehen. Also zu klauen. Also er ist sehr versucht, dort zu klauen. Ein Pfarrer, der ihn beobachtet, schaut eine Weile zu, dann tritt er zu ihm und sagt, es sieht so aus, als würdest du versuchen, Süßigkeiten zu stehlen. Der Junge schaut auf, lächelt ein wenig verlegen und antwortet, nein, da liegen Sie falsch. Ich versuche genau das Gegenteil. Ich versuche nicht zu stehlen. Und so ist es doch auch so oft in unserem Leben. Und wir sehen die Versuchung und es treibt uns fast zu dieser Sünde, aber wir kämpfen dagegen, um widerstehen. Und die Bibel kann uns da helfen in diesem Kampf. Wenn wir unsere Identität kennen, wenn wir wissen, was Gott darüber sagt. Und Gott kennt ja die Prüfung, er sieht sie. Und er hilft uns auch drinnen mit einem Ausweg, wenn wir lesen im Text. Genau. Ich habe das Süßigkeiten-Ladenbeispiel cool gefunden, aber ich muss auch sagen, also, es ist ja noch schwierig, wenn man so vor einem Süßigkeiten-Regal steht, oder? Vielleicht ist es dann besser, gar nicht dort anzugehen, zum Süßigkeiten-Laden. Und vielleicht ist es super, wenn wir ganz viele Bibelstellen kennen. Jesus hat alle Bibelstellen gekannt und in einer göttlichen Ruhe hat er im Teufel immer so Antwort gegeben und hat den Teufel so richtig Schachmatt gesetzt. Also, Checkmate, sagt man auf Englisch. Er hat so richtig Schachmatt gesetzt dort. Aber wir sehen Bibel auch Beispiele, wo man nicht mit einem Bibelfers antwortet. Zum Beispiel der Josef. Der Josef hat nicht der Frau von Potiphar einfach mit einem Bibelfers geantwortet, wo er in der Versuchung drin war. Nein, was macht der Josef? Er holt ab. Er rennt davon. Und wir können davon auch viel lernen. Und wenn wir bei einem Süßigkeitenregal stehen, dann können wir doch auch abholen. Oder am besten gar nicht erst angehen. Ich meine eben, der Josef ist so durch eine Situation hineingekommen, wo er nicht viel dafür hätte können, aber er hat das Einzige Gescheite gemacht und ist weggegangen davon, von dieser Versuchung. Und ich glaube, wir sollten nicht immer nur darum beten, Herr, nimm doch die Prüfungen auch weg von mir. Also, wir sollen das beten, aber wir sollen doch auch das, was wir dran setzen können, den Prüfungen aus dem Weg zu gehen, wenn wir die Umstände ändern können. Wenn wir eben Sachen vielleicht nicht machen können. Hey, und das Abholen, das benutzt ja Jesus als Bild. Er sagt in Matthäus 5,30, und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Also Abholen ist wirklich etwas Wichtiges in der Bibel. Wir sehen es. Hau das ab, was dich verführt. Das kann ich dir nochmal mitgeben für dein Leben. Das ist wirklich, glaube ich, etwas, was uns wegbringen kann von diesen Prüfungen immer wieder. Genau, und wir haben sogar ja die Verheißung, dass Gott uns den Weg oder den Ausweg wird zeigen. Und vielleicht kommt er nicht sofort. Vielleicht ist es nicht so, wir beten dafür und plötzlich teilt sich mehr von uns und wir sind weg von diesen Prüfungen oder so. Nein, es kann sein, dass es seine Zeit braucht, dass wir vor allem unsere Zeit brauchen, bis wir checken, was Gottes Ausweg ist, wie Gott uns hilft, dass wir diese Versuchungen auch tragen in unserem Leben, die vielleicht gleich immer wieder kommen. So, und jetzt möchte ich noch zu einer anderen Perspektive kommen, weil als ich das so vorbereitet habe, habe ich gemerkt, es ist mega fest auf mich zentriert. Und ich denke, ich rede ja zu uns als Gemeinde. Wir sind ja zusammen. Wir sind zusammen unterwegs. Hey, Jesus war alleine in der Wüste. Jesus hätte es alleine können. Hey, aber wir haben das Vorrecht, dass wir dürfen miteinander eine Gemeinschaft sein, die unterwegs ist. Und dabei, jetzt brauche ich hier schon mal stehen. Yes. Und dabei ist mir nochmal ein Bild in Sinn gekommen dafür. Schaut. Manchmal denke ich mir so, wir sind doch irgendwie so ein bisschen alleine unterwegs. Und vielleicht kennt ihr das Bild so vom Schiffbruch. Und dann sind die Menschen, die da im Wasser schwimmen und es hat ganz viele Rettungswesten. Die Rettungsweste ist Jesus. Und der die Rettungsweste anlegt, der ist gerettet, dass er nicht vertrinkt in diesem kalten Wasser. Und er ist gerettet. Aber nur weil wir gerettet sind, wie sie vom Volk Israel vielleicht gerettet waren, schwimmen wir ja immer noch alleine für uns in diesem kalten Wasser und dümpeln von uns um mit unseren Versuchungen, mit unseren Sorgen, dümpeln wir dort um. Und ich glaube, Jesus hat uns etwas Wunderbares geschenkt, oder Gott hat uns etwas Wunderbares geschenkt, indem er durch Jesus die Gemeinde gegründet hat. Und die Gemeinde, die ist doch so ein Rettungsboot. Wir haben es jetzt nicht aufgepumpt, aber hier haben wir ein Bötchen, oder die Gemeinde. Es ist ein Rettungsboot, wo wir zusammen drinnen unterwegs sein können. Jeder mit seiner Rettungsweste, die Jesus ist. Aber wir dürfen zusammen in diesem Bötchen drinnen hocken und wir dürfen uns zusammen anschauen. Und in einem Bötchen ist es eng. Und da sieht man vielleicht am anderen sein Leben. Und vielleicht hört man irgendwie, was der andere herausfordert. Und wir dürfen uns gegenseitig bezeugen, vielleicht, was uns herausfordert. In einem Bötchen, alleine auf der See, haben wir doch viel Zeit eigentlich. Eigentlich haben wir auch Zeit. Oder ich fände es mega cool, wenn wir Zeit dafür hätten, dass wir uns Zeugnis geben können, gegenseitig. Und hey, vielleicht ist hier irgendeiner im Boot drin und der sieht eine wunderschöne Eisschau, da links neben dem Rettungsbötchen. Sie ist so vielleicht 50 Meter weg und er denkt sich, hey, zu dieser Eisschau will ich doch. Die versucht mir jetzt so richtig. Die Eisschau, das ist mein Traum, mal endlich aussteigen aus diesem Bötchen und zu dieser Eisschau und dann baue ich mein eigenes Iglu und dann bin ich nicht mehr sehr krank hier in dieser Gemeinde. Es ist schon nicht mehr so eng und es ist nicht mehr so mühsam. Und du, wenn Jesus kommt, ob ich jetzt in diesem Bötchen drin hocke oder auf dieser Eisschau in meinem schönen Iglu, es kommt doch nicht drauf ab. Hey, und dann ist vielleicht ein anderer Bötli, wo vielleicht schon mal richtig Einschau ist, geschwommen. Und dann hat er gemerkt, ah, die Einschau ist gar nicht so gemütlich, der ist noch kalt, es ist noch mühsam. Und so alleine ein Iglu bauen ist auch gar nicht so gäbig, haben wir den Frühling gemerkt. Das ist noch mühsam. Und alleine ist vielleicht auch gar niemand da, der die Nacht warnt, wenn der Eisbär um die Ecke kommt. Oder wo dich warnen davor, dass irgendwie eine Klimaerwärmung ist und deine Einschau irgendwann schmilzt. Und dann schwimmst du vielleicht wieder im Wasser und das mal alleine. Und ich glaube, so ein Rettungsbötchen, wo wir haben, wo wir drinnen dürfen sein und uns können sagen, hey, ich bin vielleicht schon mal wieder alleine in diesem Wasser geschwommen oder mir ist diese Versuchung begegnet oder diese Einschau oder der Eisbär. Und wir dürfen das uns gegenseitig bezeugen und uns Vorbilder sein gegenseitig. Der Paulus schreibt, das, was passiert ist, ist uns als Vorbild passiert. Und wir lesen da, das ist unser Vorbild. Aber wir sind ja auch gegenseitig für uns Vorbilder. Das, was uns passiert, das darf ja auch ein Vorbild sein für den Nächsten. Das, was dir passiert ist im Leben, das darf ein Vorbild sein für deine Mitchristen. Und ich sehe so als unsere Verantwortung, dass es immer mehr so wird. Dass wir in der Gemeinde auch reden über die Sachen. Ich glaube, das ist ein wirklich zentraler Punkt. Der Paulus redet hier schonungslos das alles an. Nicht jeder von uns sollte der Paulus hier und am Sonntagmorgen hier oben stehen und all die Felder vorlesen und dann irgendwelche Leute irgendwie die Hand aufheben, was wer betrifft oder so. Nein, aber wir können mit einer nächsten Liebe doch da unterwegs sein zu unseren anderen Leuten und auch mit einem Anliegen dafür, dass sie vielleicht nicht den gleichen Versuchungen unterliegen. Ich glaube, oft sind uns Versuchungen und Prüfungen gar nicht so sichtbar. Aber in meinem Leben habe ich schon mehrfach erlebt, dass andere Leute mir auch Sachen gesagt haben, die eben sie mal herausgefordert haben in den Teenie-Jahren oder im jungen Erwachsenen-Sein. Und als ich in die Situationen bekam, habe ich dürfen profitieren von ihrer Erfahrung. Und dann war es auch etwas wert gewesen. Und wir sehen hier, das ist wirklich, wirklich spannend. Wir sehen hier, es ist unseren Vorfahren passiert als Warnung an uns. Und vielleicht passieren uns auch Sachen als Warnung für andere, die dürfen später Warnung werden. Genau. Und als Gemeinde ist es doch so cool, wenn wir da irgendwie den Köbig See wegschwimmen zu dieser Einschau, können wir immer noch rufen und sagen, hey, schau, komm doch zurück. Komm doch zurück, weil der Bonhoeffer hat es mal so cool gesagt, der Bruder, der heute fällt, wird vom Bruder getragen, der steht. Und vielleicht kommt er denen sogar so fast nach und zieht ihn wieder zurück ins Boot rein, um es zu bewahren. Genau. Und wie ich schon letztes Jahr mal gesagt habe, hier auf der Bühne, glaube ich persönlich wirklich, dass der gemeinsame Essenstisch der Ort ist, wo man gerade auch Gen Z mega abholen kann. Gerade so die Leute vielleicht ab 20. Ich glaube, der gemeinsame Essenstisch, wo man darüber redet, über die Sachen, wo man mal Zeit hat, wo es nicht nur ein Kaffee nach dem Gottesdienst ist, das sage ich einfach als Eingeleiter. Aber ich sehe das wirklich als der Ort, wo wir noch so viele Möglichkeiten haben, unsere Erfahrungen zu teilen. Und zum Schluss möchte ich auch eine von meinen Herausforderungen teilen, die ich immer wieder begegne. Und es ist immer wieder wie eine Prüfung für mich. Und das betrifft jetzt auch mich, vielleicht euch nicht so fest, aber gleich werde ich euch sagen, hey, jeder Mensch ringt, glaube ich, mit diesen Sachen. Schaut, wenn da die Korinther in dort wären gewesen und irgendein Götzenkopfer hätte Fleisch hätte gegessen oder so, die einen wären voll dafür gewesen, die anderen voll dagegen. Hey, und ich wäre vielleicht so passiv in Mitte gestanden oder so und habe gesagt, hey, macht nur, was ihr wollt. Mir ist es jetzt eigentlich gleich, was ihr denkt. Ich muss jetzt keine Meinung dazu haben. Und im Leben habe ich schon mehrfach so Momente erlebt, wo ich wirklich so gleichgültig unterwegs bin, wo ich das absolute Minimum mache für Sachen, die eigentlich wichtig wären. Linus Maturaarbeit. Das ist wirklich wichtig. Ja. Hey, ich habe mir oft meine Ziele so hoch gehängt, wie einfach der täuschte Apfel war, was gut gelenkt hat. Hey, und vielleicht sagst du, ja, hey, voll verstanden, ich fühle voll, mach nochmal so. Aber ich glaube, es ist gleich nicht erstrebenswert, faul zu sein. Und mir verlagt es immer wieder, dass entweder gleichgültig sein oder das faul sein. Ich habe da wirklich Challenges damit. Und wenn du fragst, ja, Silas, so kennen wir dich doch gar nicht. Ich meine, machst doch so viel. Hey, ich sage nicht, Gott sei Dank, kennt ihr mich so nicht. Also es ist wirklich Gottes Gnade, immer wieder, wo er mir schenkt, dass ich mich aufraffe und einmal ein Gefühl schenkt für die Sachen. Ich von mir aus, ich hätte da sehr viel weniger, als ihr vielleicht oben seht. Und Gott ist der, der mir hilft, nicht mit zu viel Gleichgültigkeit und Lethargie im Leben unterwegs zu sein. Und manchmal fordert es mich recht raus. Und ehrlich gesagt, treibt es mich auch an, immer mehr zu verstehen, was Gott von mir will. Und ich weiss im Moment nicht, wo mein Weg wird anführen, aber ich kann nur darum bitten, dass er mir immer wieder neu so ein Feuer schenkt, weil sonst wir würden den ganzen Tag daheim hocken und gemütlich Kaffee trinken. Das bringt ihm nicht weiter. Der Paulus, er strebt hier nach dem Optimum. Er sagt, er führt einen harten Kampf auch gegen seinen Körper, dass er das Ziel kann erreichen, dass das Evangelium verkündet wird. Und das ist etwas, was mich eben immer wieder challenged, dass ich da nicht gleichgültig werde. Und das wollte ich mit euch teilen. Vielleicht habt ihr auch etwas, was euch challenged in eurem Leben. Bei mir ist die Gleichgültigkeit, bei euch ist vielleicht etwas anderes. Hey, geht doch heute heim und denkt vielleicht auch mal darüber nach. Oder die Woche in der stillen Zeit. Was könnten Sachen sein, die Prüfungen sind, die mir immer wieder fallen? Und dann kann man so aufschreiben. Ich schreibe die Sachen dann auf, wenn ich danach nach der Sünde merke, oh, das hat mich dort angeführt. Was waren die Situationen, die mich dort angeführt haben? Das war eben das eine. Und das andere war, dass wir uns gegenseitig auch bezeugen und können weitergeben. Dass wir ein Testimony ablegen voreinander und können uns zurück ins Bötchen rufen. Und zum Schluss haben wir doch eine Perspektive, die zum Glück das Ganze rettet. Weil jetzt, wenn ihr jetzt heimgeht, denkt ihr vielleicht, hey, die Predigt, jetzt habe ich so richtig Bock auf die nächste Woche. Ja. Die ganze Kamingeli mühsame Prüfungen, die ganze Zeit ist es da so eng in der Gemeinde. Ah. Nein, wirklich. Und dann soll ich irgendwie noch das Gefühl haben, ich muss mich stressen, um irgendein Ziel zu erreichen, das vielleicht so unerreichbar scheint, das Evangelium weiter zu verkündigen. Und vielleicht sagst du, oh, so schön, jetzt wieder Versuchungen diese Woche. Endlich wieder der Kampf gegen mich selber. Schaut, in mir weckt das eine Vorfreude auf die Ewigkeit. Und ich glaube, das ist doch wirklich die Hoffnung, die wir auch haben dürfen für die Ewigkeit. Bei Gott. Dass es keine Versuchungen mehr gibt, keine Prüfungen mehr in dem Sinn, kein Scheitern, dass es keine Zweifel mehr gibt. Wir dürfen an einem Ort sein, wo das ein Ende hat, der Kampf. Das beschämt sein, weil man wieder gescheitert ist. Oder das traurig sein, weil irgendeiner, der man schon seit 10 Jahren irgendwie so ein Riesenfan davon ist, plötzlich gefallen ist und mit einer 20-Jährigen irgendwie eine Beziehung angefangen hat. Wir sehnen uns doch nach einem Ende. Wir sehnen uns nach dem Ende. Und der Himmel, das ist mehr als nur, dass wir für Gott Lobpreislieder singen, sondern auch das wird vorbei sein, das Schwere von dieser Welt. Und wir dürfen volle Freude haben dort. Und Gott ist in die Welt gekommen, um dieser Versuchung und dem allem ein Ende zu bereiten. Von Anfang an war die Versuchung in dieser Welt gewesen, aber sie wird ein Ende haben. Wir werden bei ihm sein. Ja, wirklich. Und auf dieser Welt können wir immer wieder erkennen, was Gottes Ausweg vielleicht ist. Aber wir werden nie eine absolute Sicherheit haben, dass wir nicht wieder fallen werden bei einer Prüfung. Aber wir dürfen eine absolute Sicherheit haben, dass einer da ist, der uns vergibt und uns rettet. Jesus sei Dank, dürfen wir gerettet werden aus dieser Versuchung raus. Als Schlusssatz habe ich mitgenommen, einen Satz, den Augustinus gesagt hat. Augustinus hat gesagt, du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Du hast uns zu dir hin erschaffen oder geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das dürfen wir wissen vor der Versuchung, in der Versuchung und nach der Versuchung. Und irgendwann werden wir dürfen ruhen in Gott. Ich werde noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, merci vielmals, hast du uns eine Rettungsweste geschickt, hast du uns die auch offenbart, durch die Bibel, dein Wort. Merci, hast du uns Gemeinde geschenkt, wo wir miteinander zusammen dürfen unterwegs sein, auf das Ziel an in die Ewigkeit. Und auch gleich so oft sehen wir so viel links und rechts, was uns ablenkt. So viele Versuchungen, die wir haben in unserem Leben. So viele Prüfungen, die uns manchmal fast über den Kopf wachsen und wir denken, wieso sehen wir den Ausweg nicht, den du doch geschaffen hast. Und Herr, schenke uns doch immer wieder eine Demut, dass wir nicht stolz werden darauf, mit Korinther stolz sein wollen auf ihre Sicherheit, sondern dass wir im Vertrauen auf dich im Leben unterwegs sind, Tag für Tag, miteinander. Und Herr, dass wir doch immer wieder wachsen dürfen und dich auch in den schwierigen Zeiten dürfen kennen, Herr. Und Herr, führe und leite uns doch auch als Gemeinde, dass wir dürfen sehen, wie wir uns gegenseitig unterstützen und supporten und füreinander da sein. Herr, wir haben so eine grosse Hoffnung, dürfen manchmal bei dir sein. Wir können dir nur danken dafür. Amen.